Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus dem Podcast Social Work Night Talk, der Podcast zur Nacht der sozialen Arbeit. In dieser Ausgabe geht es um die Chancen durch Digitalisierung bei der Behördenkommunikation in der Wohnungslosenhilfe. Ich bin Micha und arbeite seit etwa 3 Jahren studienbegleitend im Präventionsteam der zentralen Fachstelle Wohnen, kurz ZFW, in Bremen. In den folgenden etwa 20 Minuten möchte ich anhand meiner Erfahrungen die üblichen Wege der Wohnungslosenhilfe in Bremen erläutern und ausführen, ob und möglicherweise wie digitale Komponenten die Kommunikation zwischen KlientInnen und Ämtern bzw. Behörden unterstützen könnten. Die Klientel der ZFW ist sehr heterogen. Häufig treten bei der Arbeit mit den KlientInnen mehrere unterschiedliche Vermittlungshemmnisse auf. Was alle eint, ist die Notwendigkeit einer persönlichen Vorsprache in der ZFW, um die passenden Unterstützungsangebote zu besprechen und Hilfe erhalten zu können. Das bedeutet, jeder Mensch, der die Unterstützungsangebote der ZFW in Anspruch nehmen möchte, muss dafür persönlich in der ZFW vorsprechen. Hintergrund dafür ist die Notwendigkeit, einen Kostenträger in für die eingeleiteten Maßnahmen zu ermitteln. In den meisten Fällen haben die KlientInnen Anspruch auf Sozialleistungen von den wirtschaftlichen Hilfen oder vom Jobcenter. In einigen Fällen müssen die KlientInnen erst noch ihren Antrag auf Leistungen bei der jeweiligen Behörde stellen, damit die ZFW unterstützen kann. Sprechen die KlientInnen mit einem bestimmten Anliegen, zum Beispiel Abwendung einer Räumung aufgrund von Mietschulden, Unterstützung bei der Kautionszahlung für eine neue Wohnung oder die Notunterbringung aufgrund von unfreiwilliger Obdachlosigkeit in der ZFW vor, werden die möglichen Schritte geprüft und, wenn möglich, in die Wege geleitet. In jedem der eben genannten Fälle müssen die KostenträgerInnen finanziell einspringen. Sei es in der Form von Darlehen zur Übernahme der Mietschulden oder zur Begleichung der Mietkaution oder als direkte Zahlung im Rahmen für die Kosten der Unterkunft, die sogenannte KDU. In der ZFW wird ein entsprechender Laufzettel für die SozialleistungsträgerInnen erstellt und den KlientInnen mitgegeben. Diesen Laufzettel müssen die KlientInnen persönlich beim Jobcenter oder den wirtschaftlichen Hilfen abgeben, damit die notwendigen Zahlungen angestoßen werden können. Der gesamte Prozess ist auf einen rein analogen Ablauf ausgelegt. Auf der einen Seite sichert er den Kontakt zwischen KlientInnen und Case Management während der Unterstützungsphase. Auf der anderen Seite werden die KlientInnen dazu aufgefordert, Verantwortung für die eigene Wohn- und Lebenssituation zu übernehmen. So zumindest die graue Theorie. Jetzt kommt Corona. Die ZFW öffnet weiterhin ihre Türen für KlientInnen mit Wohnungsnotfällen. Menschen ohne Obdach, Menschen in prekären Wohnsituationen, Menschen in der Gefahr, die eigene Wohnung zu verlieren oder Menschen, die eine Wohnung aus einer dieser 3 benannten Situationen heraus anmieten wollen, dürfen weiterhin persönlich zu den Öffnungszeiten vorsprechen. Weiterhin werden KostenträgerInnen ermittelt, die passenden Maßnahmen ausgewählt und Laufzettel ausgestellt. Alles analog, alles wie gehabt. Nun stehen die KlientInnen mit ihrem Laufzettel in der Hand da und haben den Auftrag, diesen bei ihren SozialleistungsträgerInnen abzugeben. Dort sind aufgrund des Infektionsschutzes die persönlichen Vorsprachen vorerst eingestellt. Die KlientInnen haben die Möglichkeit, ihren Laufzettel in die Briefkästen der jeweiligen Einrichtungen zu werfen. Regelmäßig führte dieses Vorgehen zu schwierigen Situationen. Spätestens dann, wenn Zahlungen nicht erfolgen. KlientInnen können nicht nachweisen, dass sie den Brief korrekt eingeworfen haben. Die SozialleistungsträgerInnen können nicht mit abschließender Sicherheit sagen, dass die Laufzettel nicht in den Briefkasten eingeworfen wurden. Letzten Endes stehen häufig dramatische Konsequenzen für unsere KlientInnen, zum Beispiel Verlust der Notunterkunft oder Verlust der eigenen Wohnung oder Scheitern der Anmietung von eigenem Wohnraum und so weiter im Raum. Unter diesen Umständen birgt die analoge Vorgehensweise basierend auf persönlichen Vorsprachen viele Hürden. Corona-konforme Alternativen sind gefragt. Im Zuge der Pandemiebekämpfung rückte die Digitalisierung in allen Lebensbereichen in den Fokus. Kann sie auch in der Wohnungslosenhilfe ein wichtiges Instrument werden? Um diese Frage zu beantworten, ist es wichtig zu wissen, welchen Stellenwert hat Digitalisierung in den Lebenswelten von obdachlosen Menschen? Wie sind ihre Zugänge zu der Hardware? Welche Angebote nutzen sie? Können sie überhaupt durch digitale Angebote erreicht werden? Hier endet mein Erfahrungswissen. Um diese Lücke zu schließen, bin ich auf entsprechende Literatur angewiesen. Allerdings existieren derzeit nur wenige deutschsprachige wissenschaftliche Beiträge über Obdachlosigkeit und Digitalisierung und ihr wechselseitiger Einfluss im Alltag. Besonders im englischsprachigen Raum wurden in den vergangenen Jahren Untersuchungen zu diesem Thema durchgeführt. Auch wenn diese Ergebnisse nicht eins zu eins auf die Bremer Verhältnisse übertragbar sind, so geben sie doch mindestens Anhaltspunkte für eine nähere Betrachtung. Eine Studie aus den USA, erstellt von einem Forscherteam rund um Donald C. Rates, in 2017 untersuchte das Nutzungsverhalten von obdachlosen Menschen in Bezug auf E-Mails, Internet und Mobiltelefone. Dort wurde gezeigt, dass Obdachlosigkeit, einhergehend mit den ganzen erschwerenden Teilhabebedingungen, den Zugang zur digitalen Welt nicht verhindert. 60% der StudienteilnehmerInnen verfügten über ein eigenes Mobiltelefon und einen eigenen E-Mail-Account. Die Tendenz sei weiter steigend. Auch im Jahr 2017 ermittelte eine andere Forschungsgruppe rund um Melody Rhodes, dass 94% der untersuchten obdachlosen Erwachsenen in den USA ein eigenes Mobiltelefon hatten. Für einen großen Teil der KlientInnen scheint der Zugang zu der notwendigen Hardware also möglich. Diese Erfahrung mache ich auch bei meiner Arbeit in der ZFW. Bis auf wenige Ausnahmen haben meine KlientInnen ein eigenes Mobiltelefon. Bei der Art zeigen sich jedoch wesentliche Unterschiede. Verfügen die jüngeren KlientInnen, die bei mir vorsprechen, eigentlich immer über ein Smartphone, haben einige ältere KlientInnen entweder kein Mobiltelefon oder ein Modell ohne Internetzugang. Diese Personengruppe ist aber vergleichsweise klein. Wie aber nutzen obdachlose Menschen ihren Zugang zur digitalen Welt? Eine australische Studie zur Bedeutung von Mobiltelefonen für Obdachlose aus dem Jahr 2014 von Justine Humphreys zeigt deren hohe Relevanz für Überleben und Sicherheit. Mobiltelefone würden genutzt, um direkte Unterstützungsangebote wie medizinische Hilfe, soziale Einrichtungen oder Notunterkünfte zu kontaktieren. Weiterhin stellten sie eine wichtige Verbindung zu den eigenen sozialen Netzen wie Familie und Freunde dar. Dabei würden vor allem auf SMS, E-Mails, soziale Netzwerke wie Facebook oder Sprachsoftware wie Skype zurückgegriffen. Schon 2009 wurde in den USA die Bedeutung von sozialer Unterstützung und sozialer Netzwerke für Obdachlose von einem Team um Stephen W. Huang untersucht. Dabei konnten sie zeigen, dass gerade die Unterstützung aus den informellen sozialen Netzwerken einen wichtigen Einfluss zur Verbesserung der physischen und psychischen Gesundheit hat. Zweifelsohne sind ein Mobiltelefon und Internetzugang wichtige Instrumente, um im Kontakt mit dem eigenen sozialen Umfeld wie Familie und Freunden zu bleiben. Im Rahmen meiner Tätigkeit bei der ZFW erlebe ich das Zurückgreifen auf das soziale Netz immer wieder. Meine KlientInnen suchen sich Schlafplätze bei Bekannten, organisieren sich Kindesbetreuung bei wichtigen Terminen oder holen sich Hilfe bei der Einrichtung ihrer Wohnung, sollten sie endlich eine gefunden haben. Über ihre Netzwerke erreichen sie eine große Anzahl von EmpfängerInnen innerhalb ihrer Community. Immer wieder bin ich beeindruckt, welche Ressourcen sich die KlientInnen auf diesem Wege generieren können. Besonders auffällig ist die enge Verbindung zum sozialen Umfeld meiner KlientInnen ohne deutschen Pass und deren Muttersprache auch nicht Deutsch ist. Als Zwischenfazit möchte ich festhalten, ein Zugang zu digitaler Hardware ist auch für einen Großteil der obdachlosen Menschen in Bremen möglich. Die Technik wird dabei auch für die Bewältigung des eigenen Lebens und der individuellen Herausforderungen genutzt. Somit scheint eine Basis für einen digitalen Zugang von KlientInnen der Bremer Wohnungslosenhilfe zu wichtigen Ämtern oder Behörden vorhanden zu sein. Gibt es digitale Angebote, die meine KlientInnen bei der Kommunikation mit den entsprechenden Ämtern und Behörden unterstützen können? Immer wieder mache ich in meiner Arbeit die Erfahrung, dass KlientInnen Schwierigkeiten haben, geforderte Dokumente beizubringen bzw. einzureichen. In den Beratungsgesprächen nehme ich als Grund dafür eine Verunsicherung bei den Menschen wahr. Häufig wissen sie nicht, was sie tun sollen oder an wen sie sich bei Fragen wenden können. Online verfügbare Antragsformulare sind auf Deutsch geschrieben. Nun haben alle meine KlientInnen, die kein Deutsch sprechen, von vornherein keine Chance, diese zu verstehen. Und von den KlientInnen, die Deutsch sprechen, können nicht alle im zur Bearbeitung notwendigen Maße lesen und schreiben. Somit stehen auch sie vor scheinbar unüberwindbaren Hindernissen. Vor Corona hatten meine KlientInnen die Möglichkeit, direkt bei einem Termin im Jobcenter oder bei den wirtschaftlichen Hilfen vorzusprechen und Fragen direkt zu klären. Dieser Kontakt wurde durch die Einschränkungen aufgrund des Infektionsschutzes und den damit verbundenen Aussetzen der persönlichen Vorsprache unterbunden. Auch die Möglichkeiten der telefonischen Vorsprache sind sehr begrenzt. Zum einen ist die Kommunikation über das Telefon mit unterschiedlichen Sprachen der GesprächsteilnehmerInnen ohne Mimik, Gestik oder Malen von Bildern sehr eingeschränkt. Hinzu kommt, dass die für meine KlientInnen verantwortlichen Case ManagerInnen für diese nicht über das Telefon erreichbar sind. Ein Anruf gelangt immer an eine Hotline. Die dortigen MitarbeiterInnen haben nicht das notwendige Wissen, um Fragen zu dem Fall zu beantworten und verweisen häufig auf die Möglichkeit, eine E-Mail zu schreiben. Dies wiederum ist eine meist unüberwindbare Hürde für die KlientInnen, die über keine dafür ausreichenden Lese- und Schreibfertigkeiten verfügen. Weiterhin wird deutlich, bei der digitalen Kommunikation mit dem eigenen sozialen Netz erhalten meine KlientInnen zumeist innerhalb kurzer Zeit Rückmeldungen. Diese sind in einer für sie verständlichen Sprache und Ausdrucksweise formuliert und darüber hinaus geben die Rückmeldungen praktische Tipps, die meine KlientInnen innerhalb ihrer Lebenswelt verstehen und umsetzen können. Digitale Kommunikation mit Ämtern oder Behörden frustriert meine KlientInnen ungemein. Ganz häufig scheitert es am Zugang. Sie finden einfach keine Möglichkeit, mit der jeweiligen Behörde in Kontakt zu treten. Wenn es ihnen gelingt, einen Kontakt herzustellen, müssen sie in ihrer Wahrnehmung lange auf Rückmeldungen warten. Wenn diese dann endlich da ist, wird sie entweder aufgrund der Sprachbarrieren, insbesondere vor dem Hintergrund der komplizierten Behördensprache, nicht verstanden oder die Antwort hat keinen Bezug zur Lebensrealität meiner KlientInnen. Ist die Frustration zu hoch, brechen meine KlientInnen den Kontakt zu den betreffenden Behörden ab. Als Folge verlieren sie ihre Sozialleistungsbezüge und ich damit die Möglichkeit, sie weiterhin im Rahmen des Auftrages der ZFW zu unterstützen. An dieser Stelle wird deutlich, die bestehenden Angebote sind unzureichend für einen großen Teil meiner KlientInnen. Entweder werden die digitalen Angebote der entsprechenden Ämter und Behörden inklusiv und damit auch zugänglich für meine KlientInnenkreis gestaltet, oder meine KlientInnen erhalten Unterstützung bei der Nutzung dieser digitalen Angebote. Wobei in meiner Auffassung das Auslagern von Verantwortung der Ämter oder Behörden an die KlientInnen unterstützenden Einrichtungen nicht die Lösung sein sollte. Bei den zu Beginn erwähnten Laufzetteln ist eine Unterstützung relativ einfach umsetzbar. Zusätzlich ist es für den Erfolg meiner Arbeit zwingend notwendig. Anstatt meinen KlientInnen einen Zettel in die Hand zu drücken, versende ich diesen per E-Mail an die entsprechenden Stellen und dokumentiere diesen Vorgang in der Akte. Somit ist sichergestellt, dass die Kommunikation innerhalb meines Arbeitsfeldes mit den SozialleistungsträgerInnen gewährleistet ist. Den ursprünglichen analogen Prozess meiner KlientInnen führe ich auf digitalem Wege aus. In Zeiten ohne persönliche Vorsprache bei SozialleistungsträgerInnen stelle ich somit auch sicher, dass KlientInnen ohne direkten Zugang zur digitalen Kommunikation in diesen speziellen Fällen am digitalen Prozess teilhaben können. Bei allen anderen Fragen oder Anträgen rund um den Leistungsbezug oder den Aufenthaltsstatus sind meine KlientInnen auf sich allein gestellt. Abhilfe würde hier eine Anpassung der digitalen Angebote der entsprechenden Behörden an die Ressourcen und Möglichkeiten meiner KlientInnen schaffen. Dazu bräuchte es drei Dinge. Erstens, ein klares Konzept mit diversen Ideen, zum Beispiel unterschiedlichen Zugängen, E-Mail, Chat, Brief, Telefon, Videotelefonie. Angebot einer Vielzahl an Sprachen, zum Beispiel durch den Einsatz von Sprachmittlern bei der Bearbeitung über die unterschiedlichen Zugänge und vieles mehr. Zweitens, ausreichend Ressourcen, vor allem Geld. Drittens, und meines Erachtens besonders entscheidend, der politische Wille. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde in Deutschland mit der Agenda 2010 eine tiefgreifendere Sozialreform durchgeführt. Für Menschen, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, wurde der Grundsatz Fördern und Fordern eingeführt. Nach meiner Einschätzung führte eben dieser Ansatz dazu, dass die betroffenen Menschen die Verantwortung für ihre finanzielle Absicherung selbst übernehmen mussten. Ganz nach dem Motto, wenn du etwas haben möchtest, gehe arbeiten und wenn du keine Arbeit hast, hast du ausreichend Zeit, die vom Gesetzgeber installierten Hürden zum Leistungsbezug eigenständig aus dem Weg zu räumen. § 14 Absatz 2 Sozialgesetzbuch 2 macht deutlich, dass arbeitsfähige Hilfesuchende einen Anspruch auf Beratung haben. Diese Beratung besteht vor allem in der Erteilung von Auskunft und Rat zu Selbsthilfeobliegenheiten und Mitwirkungspflichten. Einen Anspruch auf ein transparentes Eingehen, was dies explizit für das Leben der AntragstellerInnen bedeutet und welchen Schritt genau sie gehen müssen, was sie dabei zu beachten haben, besteht nicht. Wieso auch? Liegt diese Verantwortung ja bei den AntragstellerInnen selbst. Vor diesem Hintergrund scheint mir die politische Sicht, die Menschen müssen ihre Probleme selber überwinden. Somit scheint mir keine Grundlage für eine kostenintensive Umgestaltung der Zugänge zu den Sozialleistungen gegeben. Wolf-Dieter Just hat 2016 in einem Beitrag das 2015 eingeführte Asylverfahren-Beschleunigungsgesetz betrachtet. Darin wirft er der Exekutiven vor, mit diesem Gesetz eine gesellschaftliche Partizipation von Flüchtlingen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus verhindern zu wollen. Als kurze Anmerkung sei gesagt, dieser Personenkreis macht einen signifikanten Teil meiner KlientInnen aus. Die Aussage von Just interpretiere ich als ein Indiz dafür, dass der Politik an einer Erleichterung der Zugangsvoraussetzungen zum Sozialleistungssystem für Menschen ohne festen Aufenthalt nicht gelegen ist. Untermauert wird dieser Eindruck bei einem Blick in die Teilhabedebatten der vergangenen 20 Jahre im deutschsprachigen Raum. 2002 stellte Oskar Negt fest, eigenes Selbstwertgefühl und gesellschaftliche Anerkennung seien direkt mit der eigenen Arbeit verknüpft. Dorothee Spannagel hob in einem Beitrag auch noch 15 Jahre später hervor, dass eine Erwerbstätigkeit Grundvoraussetzung für die gesellschaftliche Teilhabe sei. Martin Kronauer, einer der in Deutschland führenden Köpfe auf dem Forschungsgebiet der Exklusion, hielt in einem Beitrag 2010 fest, dass soziale Rechte eng mit Erwerbsarbeit verknüpft seien. In diesem Beitrag wies er auch darauf hin, dass das Eindämmen von Zugangschancen von bestimmten Menschen oder Gruppen innerhalb des wirtschaftlichen Machtgefüges ein wichtiges Mittel zur Machtgenerierung bzw. zum Machterhalt sein könnte. Diese, in meiner Wahrnehmung recht kritischen Feststellungen, werden gekrönt von Harro Honka. In einem Beitrag von 2017, in dem er sich auf den Rechtsphilosophen Ernst Wolfgang Böckenförde und dessen Böckenförde-Diktum bezieht, fordert er, dass zugewanderte Menschen Teile ihrer mitgebrachten Kultur ablegen und Arbeitsbereitschaft zeigten. Dieser kurze Exkurs zeigt mir deutlich, wie sehr der gesellschaftliche Umgang mit Menschen von deren Status in Bezug auf deren wirtschaftlichen Fähigkeiten geprägt ist. Nur wer sich gewinnbringend in die Gemeinschaft integriert, müsste wohl auch Anspruch auf Unterstützung haben. Meine KlientInnen sind noch weit von dem Schritt entfernt, einer vollwertigen Erwerbstätigkeit nachgehen zu können. Sie benötigen einzig die Möglichkeit, sich zu konsolidieren. Sie möchten eine sichere Bleibe und in einem weiteren Schritt ihre eigenen Ziele zu ergründen und anzugehen. Selten ist das erste Ziel nach der eigenen Wohnung ein vollwertiger Job. Dafür haben meine KlientInnen viel zu viele andere Felder zu beackern. Mit Blick auf die Teilhabeforschung in Verbindung mit dem Anspruch aus zumindest Teilen der Gesellschaft, jeder Mensch müsse sich die soziale Unterstützung erstmal verdienen, wird deutlich. Meine KlientInnen werden von Ämtern und Behörden alleingelassen. Ja, sie müssen sozusagen alleingelassen werden. Dieser Mix aus politischen Vorgaben und gesellschaftlichem Selbstverständnis nährt meinen Eindruck, dass eine Erleichterung der Zugänge nicht gewollt ist, ja geradezu verhindert wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass digitale Angebote sehr wohl den Zugang meiner KlientInnen zu Ämtern und Behörden erleichtern könnten. Dafür müssten diese inklusiv gestaltet sein und lediglich zusätzlich zu dem derzeitig analogen Zugang angeboten werden. Je größer die Angebotspalette ist und je diverser und universeller die einzelnen Wege sind, desto mehr Menschen können davon profitieren. Denn halten wir fest, es sind nicht nur KlientInnen der Wohnungslosigkeit, die Ausgrenzung und gesellschaftliche Barrieren erfahren. Zugänge, vor allem zu existenzsichernden Leistungen, müssen für alle Menschen bedingungslos ermöglicht werden. Bevor wir aber soweit sind, müssen sich Gesellschaft und Politik allen Menschen öffnen, ohne Rücksicht auf individuelle Machtbestrebungen. Geschieht dies nicht, besteht in meinen Augen die Gefahr, die Digitalisierung bekommt den schwarzen Peter, wenn, trotz für viel Geld installierter digitaler Angebote, Menschen ausgeschlossen bleiben. Nun ist meine Zeit bald um. Ich bin selber überrascht, wie aus einer so banalen Frage, wie könnten digitale Angebote die Kommunikation zwischen KlientInnen der Bremer Wohnungslosenhilfe und den Ämtern bzw. Behörden erleichtern, eine so fundamentale Kritik weit über die Bremer Stadtgrenzen hinaus werden konnte. Einmal mehr bestätigt sich die Erkenntnis, soziale Arbeit ist mehr als die reine Arbeit mit den zu unterstützenden Menschen. Um wirklich nachhaltig auf die Situation der eigenen KlientInnen einwirken zu können, ist ein Einwirken auf Politik und Gesellschaft notwendig. Da ich persönlich gerne meine Kräfte schone, würde ich vorschlagen, denken wir beim Einwirken auf Politik und Gesellschaft nicht nur an unsere KlientInnen, lasst uns alle Menschen im Blick haben. Das spart Grabenkämpfe untereinander. Meine Zeit neigt sich dem Ende. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und verabschiede mich. Hören Sie auch die anderen Folgen von Social Work Night Talk, der Podcast zur Nacht der sozialen Arbeit. Ein breites Spektrum an Themen mit interessanten Debatten und neuen Perspektiven erwartet Sie.